Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Kann man die Vergangenheit reparieren, ihre Scherben wieder zusammenfügen und damit vielleicht auch die Menschen zusammenbringen? Eine schöne, eine optimistische Vorstellung, gerade in Anbetracht der aktuellen Krisen und Kriege. Und über die spreche ich gleich mit der Kulturwissenschaftlerin Alaida Aßmann, die mit ihrem neuen Buch bei uns zu Gast ist. Wenn es um Erinnerungs- und Gedenkkultur geht, kommt man an der Kulturwissenschaftlerin Alaida Aßmann nicht vorbei. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Aßmann, forscht sie seit Jahrzehnten zu diesem Themenkomplex. Beide wurden dafür auch immer wieder ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Damit, wie wir uns erinnern, hängt ja viel zusammen. Unsere Vorstellungen, wer wir als Nation sind, Kategorien wie der Gemeinsinn oder auch die Spaltung der Gesellschaft, nicht nur der uns. Damit hat sich Alaida Aßmann in den Wiener Vorlesungen auseinandergesetzt, die jetzt in Buchform erschienen sind. Und ich freue mich, mit ihr darüber sprechen zu können. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen nach Konstanz, Frau Aßmann.
Ja, hallo, Frau Gerg, ich freue mich auch.
Vergangenheit, die nicht vergeht, das ist der Titel Ihres Buches, Untertitel Gespaltene Gesellschaften und gegensätzliche Narrative. Und eine zentrale Frage darin, zumindest habe ich so gelesen, ist, ob man die Vergangenheit reparieren kann. Und da musste ich an so einen Bestseller denken, der heißt, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Trifft das denn auch auf Gesellschaften zu?
Das ist eigentlich eine sehr schöne Parallele, ja. Also das Beispiel mit der Kindheit zeigt einem ja schon, dass man seine Kindheit nicht verändern kann. Aber man kann anders auf sie draufblicken. Man kann Dinge entdecken, die man vielleicht übersehen hat. Man kann das alles umgewichten. Man kann das in einem neuen Licht entdecken. Und dabei können einem andere helfen. Das können Geschwister oder Freunde sein, es können Therapeuten sein. Daran arbeiten wir eigentlich ständig. Wir reparieren, wenn man so will, unsere Vergangenheit.
Ja, und wie kann dieser Reparaturvorgang, wie kann man sich den auf gesellschaftlicher Ebene oder auf politischer Ebene vorstellen?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich davon ausgehe, dass es Vergangenheiten gibt, die nicht vergehen, bedeutet das ja, dass man diese Vergangenheiten nicht vergessen kann, dass sie bei einem bleiben, dass sie irgendwie sich in der Gegenwart immer wieder oder weiter bemerkbar machen. Und das ist ja auch die Situation der Therapie. Es gibt Symptome, da ist etwas geschehen und da muss man nochmal dran. Aber in diesem Fall geht es eben auch bei Gesellschaften darum, dass sich Gruppen nicht darüber hinwegsetzen können oder es eben nicht vergessen wollen, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Dass sie Leid erlebt haben und zwar ein Leid, dem sie eine Form von Gewalt, der sie gar nicht begegnen konnten, der sie hilflos ausgeliefert waren. Und solche Episoden, solche Geschichten, solche Schlüsselereignisse sind es eigentlich, die dieses Vergangenheit, die nicht vergeht, diese Ausdrucksweise rechtfertigt. Und damit hat man bis vor kurzem nicht gerechnet. Man dachte immer, die Zeit heilt alle Wunden und das Vergessen ist das Heilmittel und wir müssen nur lang genug abwarten und dann wird sich alles wieder klären.
Da gehen Sie ja in Ihrer Vorlesung zurück auf den sogenannten Historikerstreit 1986. Da ging es ja auch um die Relevanz der Geschichte für die Gegenwart und der Anlass war so eine neue Form der Aufarbeitung des Holocaust. Was ist damals eigentlich passiert? Können Sie uns das nochmal erzählen?
Ja, in den 80er Jahren fing es ja an mit diesem Historikerstreit und dass die 90er Jahre, also diese Zeit wurde ja das Jahrzehnt der Zeitzeugen genannt. Das heißt, da kam eine Vergangenheit zurück, das war die Vergangenheit der Holocaust-Überlebenden, die also dieser Folgung, Ermordung in ganz Europa entronnen waren und die meldeten sich nun wirklich ganz vermehrt zu Wort. Die hatten sich auch vorher zu Wort gemeldet, aber eben eher vereinzelt und nun massenhaft. Also ich nenne einfach mal 70.000 Video-Interviews, die damals in dieser Zeit gemacht wurden, auch von Steven Spielberg, aber auch anderen Orten. Und diese Video-Interviews sollten diese Zeugnisse festhalten. Das war eine Geschichte, die die Geschichtsschreibung nicht alleine schreiben konnte, weil die Quellen fehlten. Und die Quellen wurden ergänzt durch diese überlebenden Zeugnisse.
Das waren ja eben auch so mediale Einflüsse, die da eine Rolle gespielt haben. Sie erwähnen da in Ihrem Text auch die TV-Serie Holocaust. Wie ist das heute? Haben wir heute auch so neue mediale Narrative, die Einfluss auf unser Geschichtsverständnis haben?
Diese Serie Holocaust war sehr, sehr wichtig, weil es die deutsche Gesellschaft in Gänze, alle Generationen eingeschlossen, wirklich erreichte, diese Form der Verarbeitung, der filmischen Hollywood-Verarbeitung. Und der Effekt war, dass es eine Empathieblockade gelöst hat. Plötzlich gab es so etwas wie eine Begegnung mit diesem Geschichtsereignis, was bis dahin ein bloßes Wort geblieben war oder wovon man sich auch fernhalten wollte. Man konnte sich nicht mehr fernhalten, es ist einem auf die Pelle gerückt gewissermaßen. Und es wurde dann eben auch wieder zu einem Thema, das dann die ganze Gesellschaft nicht mehr losgelassen hat.
Und wie ist das heute? Man hat ja den
Eindruck, es gibt Beispiele dafür, dass so etwas passiert oder auch nicht passiert. Man könnte ja sagen, wir haben wieder mit einem Geschichtsereignis von den Ausmaßen großer Gewalt zu tun. Das ist die Kolonialgeschichte. Und da gibt es den Film von Lars Kraume, Der vermessene Mensch. Und wenn ich mir anschaue, wie auf den reagiert wird, dann ist mir ganz deutlich, dass die Gesellschaft diesen Film nicht möchte. Ja? Man kann eben auch Dinge, die zu einem kommen, die kann man auch abwehren und man kann sie von sich weisen. Es ist nicht automatisch gewährleistet, dass das auch ins Herz trifft und die Menschen aufrüttelt und sie dazu bringt, sich damit neu zu beschäftigen.
Ja, und diese Deutung dieser Narrative oder auch der Geschichte ist ja immer auch eine Machtfrage. Mir fiel bei der Vorbereitung ein, dass ja gerade der frisch gewählte argentinische Präsident Milei, der will zum Beispiel die zentrale Gedenkstätte an die Militärdiktatur in Buenos Aires schließen. Ist das nicht auch ein gutes Beispiel für so von oben verordnete Erinnerungskulturen, was das auslösen kann?
Das ist ein ganz schreckliches Beispiel dafür, wie Geschichte durch Politik manipuliert und instrumentalisiert wird. Man muss sich ja nochmal klar machen, wie diese Erinnerung, mit welchen Kämpfen und mit welcher unglaublichen Intensität die überhaupt von unten durchgesetzt wurde. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen einer Geschichtserinnerung, die von unten kommt und die von oben reglementiert wird. Und was damals von unten kam, waren die Mütter und Großmütter, die sich auf dem Hauptplatz in Buenos Aires jeden Donnerstagnachmittag trafen und mit einer Beharrlichkeit zwischen 1976 und 83 durch ihre permanente Präsenz, völlig gewaltloser Widerstand, einfach durch das Nachfragen, wo sind unsere Kinder, die ihr habt verschwinden lassen, tatsächlich diese Militärjunta zu Fall brachten. Und das nun rückgängig zu machen, ist eine Enormität. Die Gesellschaft weiß, was sie erlebt hat. Das käme wirklich einer Zerstörung von Geschichte gleich.
Aber das ist ja offenbar ein beliebtes Verfahren, um sich eben auch so manipulativ da in die gesellschaftlichen Lesarten, in diese Narrative da einzuschalten. Ist das auch ein Moment, was diese Spaltung, von der Sie ja auch schreiben, immer mehr vorantreibt? Wir sehen ja eben auch die vielen populistischen Parteien, wie die eben Geschichte auch wieder versuchen umzudeuten.
Ja, aber es ist nicht beliebig, wie Geschichte umgedeutet wird. Es geht hier wirklich um demokratische Gesellschaften und solche, die noch bessere Demokratien werden. Und woran bemessen sie sich, woran erkennt man sie, dass sie die Menschenrechte achten? Ja, es geht hier immer darum, die Menschenrechte zu achten. Und zwar auch aufgrund von Gewaltgeschichten in der Vergangenheit, die in der Gegenwart anerkannt werden. Und durch das Anerkennen dieser Menschen in der Gegenwart gibt man ihnen eine Ermächtigung zurück und man beendet ein Schweigen, was repressiv ist. Und das ist ein Merkmal für eine gute Demokratie, in der eben diese Dinge aufgearbeitet und erinnert werden können, sodass jeder seinen Ort dort findet. Und mit Schweigen entsteht eine neue Repression und ganze Teile der Gesellschaft werden ausgeschlossen von einer wirklichen Partizipation.
Da sagen Sie ja in Ihrem Text, dass eben die Überwindung von exklusiven Narrativen helfen kann, so Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden. Wie kann das aufgeweicht werden und gelingen?
Ja, ich nehme gerade mal ein Beispiel. Ich denke an USA. Das ist eine Gesellschaft, die ja sehr stark von der Hautfarbe her bestimmt wird. Es gibt eine schwarze Community, die eine bestimmte Erinnerung an die Geschichte der Sklaverei hat. Und es gibt eine weiße Gesellschaft, die das auch teilt. Aber es gibt eben auch solche, die, wie zum Beispiel die politische Orientierung der Südstaaten, die eben von dieser Sklaverei sehr lange und intensiv profitiert hat, die nicht bereit ist, dies zum Teil der eigenen Geschichte zu machen. Das ist für die Geschichte der Schwarzen, die dürfen sich damit beschäftigen, aber es ist nicht unsere Geschichte. Und das Entscheidende wäre aber, diese Geschichte zu teilen als eine gemeinsame Geschichte. Denn das war es ja auch. Und erst wenn sie in dieser Form der gegenseitigen Anerkennung auch in der Gegenwart aufgenommen wird, in die Gegenwart aufgenommen wird, kann diese Gesellschaft besser zusammenwachsen. Denn die Folgen einer solchen Geschichte, die dauern ja noch an. Das ist nicht vorbei. Das ist nicht vorbei, vorüber und vergessen, sondern Rassismus sind ja Dinge, die eine fortwährende Kontinuität bezeugen von solchen Geschichtsereignissen.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf den aktuellen Krieg in Nahost schaut, dann kann man sich ja schon fragen, ob eben so Multiperspektivität wirklich auch zu Versöhnung führen kann. Denn da fragt man sich ja, ob es wirklich eine Übereinkunft dort geben kann oder da nicht manchmal auch einfach nur ein Schlussstrich und Neuanfang hilft, oder? Wie denken Sie darüber?
Der Schlussstrich und der Neuanfang hat bei der EU zum Beispiel eine ganz große Rolle gespielt. Gut, dass Sie das sagen, 1945. Churchill hat damals gesagt, wir können diese EU und diese neue Friedensära nur beginnen, wenn wir alle Verbrechen und Irrtümer der Vergangenheit vergessen. Er hat wirklich das Wort Vergessen in den Mittelpunkt gestellt. Dann haben wir aber gemerkt, dass dieses Vergessen nicht dauerhaft trägt. Und eben 40 Jahre später haben wir das dann durch ein Erinnern ersetzt. Und dieses Erinnern ist in diesem Fall für mich genauso wichtig. Es geht ja um ein Ereignis, was wir in diesem Jahr zum 50. Mal wieder zelebriert haben, nämlich die 75. Jahrestag der Gründung Israels. Und das ist eben auch so ein Ereignis, was aus zwei Perspektiven erlebt wurde. Und da wäre es auch wichtig, hier die beiden Perspektiven zusammenzubringen. Das eine ist die Unabhängigkeit des Staates Israel, der endlich so etwas wie einen sicheren Hafen für die entronnenen Juden im Nahen Osten ermöglicht hat. Und deswegen ist diese Sicherheit für die Juden in Israel ein ganz, ganz wichtige Überzeugung, vor allem auch von uns Deutschen, die ja daran beteiligt waren, dass diese Sicherheit überhaupt erst gefunden werden musste. Und auf der anderen Seite gibt es die Nakba, und das ist der Ausdruck für das, was die Palästinenser damals erlebten, 700.000, die dann vertrieben wurden und die seitdem über drei Generationen in Lagern leben und keine Heimstatt haben. Und die Idee, diese beiden Geschichten wieder zusammenzubringen, die hatten tatsächlich die Israelis und viele Palästinenser schon. Und vor 50 Jahren gab es da schon Erklärungen, dass sie zusammen wieder gebracht hatte. Aber leider, die Politik entscheidet sich dann für andere Wege und setzt lieber auf Polarisierung statt auf Integration.
Und ein Ort, das fand ich auch schön in Ihrem Text, wo diese Integration stattfinden kann, ist ja zum Beispiel die Literatur, weil Sie erinnern da zum Beispiel an Amanda Gorman, die in ihrem Gedicht da bei der Amtseinführung von Joe Biden ja beide Arten oder verschiedene Sichtweisen der nationalen Erinnerung zusammengebracht hat. Dann ist doch die Literatur eigentlich auch ein Ort, wo Versöhnung zumindest denkbar wird.
Es ist nicht nur ein Ort, wo Versöhnung denkbar wird, sondern es ist auch ein intellektueller Anstoß, würde ich sagen, den wir ernst nehmen müssen. Sie sagt ja in diesem Gedicht, amerikanisch zu sein ist mehr als ein Stolz, den wir erben, so übersetze ich es. Es geht um die Vergangenheit, in die wir einsteigen und was wir tun mit den Scherben. Und sie benutzt das Wort reparieren genau in diesem Zusammenhang. Es sind Scherben. Man kann diese Scherben wieder zusammenfügen, wenn man guten Willens ist und eben auch der anderen Seite Gehör gibt und diese beiden Erinnerungen wieder zusammenbringt und damit auch die Menschen.
Aleida Aßmann, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Frau Berg.
Und das Buch mit der Wiener Vorlesung von Aleida Aßmann ist im Picos Verlag erschienen. Der Titel ist Vergangenheit, die nicht vergeht, gespaltene Gesellschaften und gegensätzliche Narrative.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Neoliberalismus ist ja ein viel kritisierter Kampfbegriff geworden. Spätestens seit der Finanzkrise gilt er als Ursache für verschiedene wirtschaftliche und politische Fehlentwicklungen. Dabei gibt es Denkschulen, die wirtschaftliche Freiheit noch viel, viel weiter erfassen und die von einflussreichen Leuten auch heute noch oder wieder propagiert werden. Der Libertarismus, den der kanadische Historiker Quinn Slobodian jetzt in seinem neuen Buch untersucht. Leander Scholz hat dieses Buch gelesen. Kapitalismus ohne Demokratie ist ja der Titel. Bringt das eigentlich schon ganz gut auf den Punkt, worum es bei diesem Libertarismus geht, Herr Scholz?
Ja, das ist zumindest die These von Quinn Slobodian, dass das eigentliche Programm des Libertarismus ist, nämlich eben einen Kapitalismus zu schaffen ohne Demokratie. Seine Anhänger sehen das natürlich anders. Sie verstehen sich selber als radikale Liberale. Ihr Ziel ist die Erhaltung der oder Schaffung der größtmöglichen persönlichen Freiheit und ihre Annahme ist, dass diese Freiheit dann am besten gewährleistet ist, wenn es eben möglichst wenig staatliche Vorgaben gibt. Dahinter steht auch die historische Erfahrung des 20. Jahrhunderts, nämlich dass jede politische Form in eine Tyrannei ausarten kann und dazu zählen eben die Libertaristen, Libertarier, auch die Macht der Mehrheit in demokratischen Systemen. Sie haben wichtige Vorbilder wie Friedrich von Hayek und Milton Friedman, deren wirtschaftspolitische Lehren eben auch eine Konsequenz aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs war. Und grundsätzlich ist die Ansicht, dass die Staatsmacht muss durch die Macht des Marktes begrenzt werden.
Und ist das denn auch der Hauptunterschied zum Liberalismus, diese Idee, dass man eben gleich die ganze Demokratie mit abschafft?
Im Grunde ja. Also beide teilen die Vorstellung, dass die individuelle Freiheit das höchste Gut ist, eben nicht Gemeinschaft oder Sozialstaat, und dass der moderne Staat eben diesem Ziel zu dienen hat. Der Unterschied ist eben, dass die Liberalen immer auch für Bürgerrechte und natürlich für politische Freiheit gekämpft haben. Dagegen vertrauen die Libertären tatsächlich allein auf private Verträge. Ihr Ziel ist es im Grunde, alle öffentlichen Leistungen, die für uns ganz selbstverständlich sind, auf private Verträge zu reduzieren, zum Beispiel anstelle der Polizei einen Wachdienst einzuführen. Sie hängen nicht der Idee einer formalen Demokratie mit Parlament und Parteien an, weil das, wie gesagt, eben zu Institutionen führt, die irgendwann eben zu mächtig werden, sondern sie plädieren für die Abstimmung mit Füßen. Das heißt, wenn man mit einem Service nicht einverstanden ist, wie es in anderen Fällen ja auch geht, dann kündigt man den Vertrag. Und das beziehen sie eben auch darauf, dass dann verlässt man eben das Land.
Und wie muss man sich dann die Welt vorstellen? Also was ist dann deren Utopie eigentlich?
Also die Vorstellung ist, dass es idealerweise so wäre, dass das Gemeinwesen wie ein Unternehmen geführt wird. Dass die Bürger im Grunde die Angestellten dieses Unternehmens sind. Sie können kündigen. Aber sie müssen sich erstmal mit den Vertragsbedingungen im Grunde einverstanden erklären. Einen politischen im Staat im ganz engen Sinne, in unserer Vorstellung, gibt es für die Libertären nicht. Der Staat ist tatsächlich nur dafür da, die Vertragsbedingungen zu bewachen. Und es gibt auch keine Parteien und auch eigentlich keine Öffentlichkeit mehr im engeren Sinne, in der eben die Spielregeln des Gemeinwesens zum Beispiel diskutiert werden können. Wem das nicht passt, der muss eben bessere Verträge aushandeln oder das Unternehmen verlassen. Das historische Vorbild, und das ist interessant, ist Hongkong für die Libertären. Das Hongkong, der Stadtstaat, der bereits unter britischer Verwaltung eigentlich eingeschränkte Bürgerrechte hatte und ökonomisch extrem erfolgreich war. Der sehr viel internationales Kapital angezogen hat, was auch heute noch der Fall ist. Und ihre Vorstellung ist eben, dass es am besten wäre, wenn weltweit ganz viele solcher Stadtstaaten entstehen, die eben sozusagen Leuchttürme sind für dieses Ideal der Freiheit, der wirtschaftlichen Freiheit, um dadurch die klassischen Nationalstaaten mit ihren Sozialprogrammen unter Druck zu setzen. Das ist ihre ideale Welt.
Also jetzt hat man so ein bisschen eine Vorstellung gekriegt, was das ist, dieser Libertarismus. Wie geht denn der Autor in seinem Buch das eigentlich an? Legt er eben einfach diesen Begriff da oder wie ist das ganze Buch so strukturiert und aufgebaut?
Also Quinn Slobodian erzählt nicht nur die Geschichte der libertären Ideen im 20. und 21. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein, das macht er sehr gut, aber darüber hinaus rekonstruiert er eben auch die Netzwerke der Protagonisten. Da ist man manchmal überrascht, wie weit diese Netzwerke gehen, woher auch das Geld für ihre Denkfabriken kommt Und vor allen Dingen ein großes und breit angelegtes Kapitel ist ihren Beratertätigkeiten gewidmet. Und das ist auch wichtig, extrem interessant, in wie vielen Gegenden der Welt, in Südamerika, in Südafrika, im arabischen Raum, sie eben diese Beratertätigkeiten ausgeübt hat. Die Protagonisten kennt man eigentlich nicht so gut. Es sind eigentlich jetzt keine großen Philosophen, Theoretiker, die so bekannt sind. Aber ihr Einfluss ist viel, viel größer, als man denkt. Und viele Anhänger des Libertarismus findet man heute im Silicon Valley, wo eben tatsächlich auch schon Zukunftspläne gemacht werden für digitale Gesellschaften, die eben diesen demokratischen Ballast, diese ganzen Probleme, die mit der Demokratie zusammenhängen, abwerfen sollen.
Liefert er denn auch eine Erklärung oder eine Analyse dafür, warum diese Ideen so erfolgreich sind? Ja, offenbar bis heute, wie Sie gerade geschildert haben.
Ja, er zeigt eigentlich, und das ist seine Hauptthese, dass der Libertarismus dem Neoliberalismus und der Karriere des Neoliberalismus eigentlich immer geholfen hat im Hintergrund, weil viele seiner Ideen eigentlich übernommen wurden. Also zum Beispiel die Idee der Sonderwirtschaftszone geht auf den Libertarismus zurück, dass man Zonen schafft, in denen eben bestimmte politische Standards, wie zum Beispiel das Recht auf Gewerkschaften, auf Bildung von Gewerkschaften, nicht gelten. In der offiziellen Politik werden solche Zonen meistens eben nur als Entwicklungshilfe begriffen oder eben als vorübergehende Maßnahmen, um eben ein bisschen Schwung in bestimmte Gegenden gewissermaßen zu bekommen. Aber das sind eigentlich typisch libertäre Ideen. Und Slobodien zeigt, wie diese Ideen im Hintergrund eigentlich sozusagen immer mehr in den Mainstream eingegangen sind. Und der andere Grund, den er sehr gut zeigt für die Karriere dieser Ideen, ist eben der Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen. Und da ist natürlich vor allen Dingen USA im Moment das Hauptbeispiel, weil viele Anhänger der Libertären finden sich in der sogenannten Tea Party, sind da auch sehr erfolgreich geworden. Und da zeigt es sich ganz konkret sein Programm, dass eben während die Liberalen eben einen schlanken Staat wünschen, gehen die Libertären eben einen Schritt weiter und wünschen sich eigentlich die Zerstörung bestimmter politischer Institutionen. Und zu den Prominentesten, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, zählt eben heute Peter Thiel, der Mitbegründer von PayPal, wenn man verstehen will, wie erfolgreich diese Ideen sind und wie politischer Erfolg ist, dann muss man das Buch von Slobodien zwingend lesen.
Leander Scholz über das neue Buch des kanadischen Historikers Quinn Slobodian, Kapitalismus ohne Demokratie, wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen. Aus dem Englischen übersetzt das Buch Stefan Gebauer. Es ist bei Surkamp erschienen und kostet 32 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Wes Anderson inszeniert Roald Dahl für Netflix. Der Regisseur treibt dabei seine Theater- und Puppenhausästhetik auf die Spitze. Die Erzähler schauen direkt ins Publikum und geben die Dahl-Texte unverändert wieder. Die Protagonisten im Hintergrund bewegen sich in einer Dioramen-ähnlichen Kulisse. In den 4 Kurzgeschichten geht es um die Gewinnsucht der Upper Class, dem Kampf zwischen Mensch und Tier, widerlichen Herrenmenschen oder in Der Schwan um den Sadismus zweier Jugendlicher gegenüber einem Jungen.
Hey, flüsterte Ernie den Arm ausgestreckt, guck mal da! Fernab der Büsche stand ein schmaler Junge und schaute in die Zweige eines alten Baumes mit Hilfe eines Feldstechers. Watson, der kleine Blödmann!
Da als heftig in die Kritik geratenen rassistischen oder sexistischen Stereotypen werden in den Filmen nicht reproduziert, sondern als in der Welt vorhanden offengelegt. Wes Anderson inszeniert 4 Kurzgeschichten von Roald Dahl. Der Schwan, Gift, Ich sehe was, was du nicht siehst und Der Rattenfänger, jetzt auf Netflix. In Rot taucht Julia Zeih in die Welt von Anja und Olli. Sie sind verliebt. Im Comic andere Umstände. Am Freitag stellt Julia Zeih ihr Buch in Jena vor. Rot sind auch die 2 Streifen auf dem Schwangerschaftstest. 2 Jahre später ist Anja schwanger und geschockt. Anja plus Olli gleich Eltern? Julia Zeih erzählt manchmal fast beiläufig vom Alltag des Paares und zeigt so, was in die endgültige Entscheidung mit einfließt. Julia Zeih.
Anja hat ein abgeschlossenes Studium. Sie ist kein Teenie mehr. Also sie kann doch ruhig ein Kind bekommen in ihrer Lebenssituation. Aber gerade das wollte ich erzählen, dass man nicht unbedingt einen triftigen Grund, der gesellschaftlich akzeptiert ist, haben muss, um sich gegen eine Schwangerschaft zu entscheiden, sondern dass das nur die Person selbst entscheiden darf und sollte.
Andere Umstände. Julia Zein stellt ihr Comic morgen Abend am Freitag um 19.30 Uhr in der Villa Rosenthal in Jena vor.
Ihr Menschenbrüder, lasst mich euch erzählen, wie es gewesen ist. Wir sind nicht deine Brüder, werdet ihr antworten. Und wir wollen es gar nicht wissen.
Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell erschien 2006. Der Roman erzählt die fiktiven Lebenserinnerungen eines SS-Offiziers und damit die NS-Verbrechen aus der Täterperspektive. Für die einen war die Veröffentlichung des Romans ein Skandal, für die anderen das Buch ein Meisterwerk. Diese gespaltene Rezeption nimmt eine Arte-Dokumentation zum Anlass und fragt, was darf Literatur, wenn es um den Holocaust geht?
Dies ist einer der Romananfänge, die mich besonders geprägt haben. Ihr Menschenbrüder, lasst mich euch erzählen. Es ist unmöglich, diesen Lesepakt abzulehnen,
sagt Le Mans-Journalist Samuel Blumenfeld.
Wer ihr Menschenbrüder sagt, ist ihr schlimmster Feind.
Die Wohlgesinnten im Kopf eines Nazis. Die Dokumentation von Jean-Christophe Klotz, jetzt in der Arte-Mediathek.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wer schon mal im Schlafwagen durch die Nacht gerattert ist, der weiß, diese Art zu reisen, die kann sehr besonders sein. Nicht umsonst haben sich auch immer wieder Schriftsteller den Nachtzug als Schauplatz ausgesucht. So auch die Kanadierin Suzette Meyer in ihrem Roman Der Schlafwagendiener. Darin geht es um einen eleganten Zug, der 1929 Toronto mit Vancouver verbindet und in dem der schwarze Schlafwagendiener Baxter mit nicht nur mit Leuten, die gute Laune haben, zu tun haben. Stefan May hat sich auf seine Spur gesetzt und auch die Autorin in Kanada getroffen.
Suzette Meyer ist eine zierliche Frau mit gekraustem, dunklem Haar. Sie sitzt in der Lobby eines Hotels in Vancouver, das nicht weit von der Endstation des berühmten Schnellzugs Canadian liegt. Sie hat väterlicherseits deutsche Vorfahren, die Mutter stammt aus der Karibik.
It wasn't until I discovered that the Canadian Pacific Railway was actively
Als ich entdeckte, dass die Canadian Pacific Railway aktiv Männer aus der Karibik anwarb, um bei der Bahn zu arbeiten, dachte ich, vielleicht habe ich Verwandte darunter. Ich fand beim Recherchieren zu diesem Buch heraus, dass es mir immer näher kam und ich dachte, dass ich tatsächlich mit einem Schlafwagendiener verwandt sein könnte.
Er verstaut, er hebt auf, er holt, er erfindet Geschichten. Er sitzt auf einem freien Sessel, sein Oberkörper wiegt sich mit der Bewegung des Zuges, seine Finger tippen auf das Plüschpolster. Er sitzt und sitzt und sitzt, verscheucht den Schlaf, während Passagiere heiße Luft absondern, in ihren Kriminalromanen blättern, durch das Fenster auf Wälder und Wiesen zeigen.
Der Schlafwagendiener ist ein atemloser Roman. Von der ersten bis zur letzten Seite ist er von Unruhe getragen, die sich auf die Lesenden überträgt. Baxter, der aufmerksame Schlafwagendiener, leidet unter Schlafdefizit. Denn kaum ist eine Fahrt quer durch Kanada beendet, muss er auch schon den nächsten Zug zurückbesteigen. Der junge Mann braucht die paar Cent Trinkgeld der Reisenden, denn er will studieren, Zahnarzt werden. Weil er homosexuell ist, muss er zusätzlich auf der Hut sein.
I knew that having a character
Ich wusste, wenn man jemanden hat, der an chronischem Schlafentzug leidet, der nicht genug zu essen bekommt, dann ist das Stoff für ein Drama. Und auch die Tatsache, dass er seine Homosexualität verbergen musste. In jener Zeit war Homosexualität strafbar. Und nicht zuletzt in Kanada wurde man ins Gefängnis gesteckt oder sogar schlimmer. Deshalb war es mein höchstes Interesse, ihn an seinen Grenzen zu zeigen. Und nach dem, was ich gelesen habe, haben alle in diesem Beruf an ihren Grenzen gearbeitet.
Auf einer Informationstafel im Eisenbahnmuseum von Toronto liest man, dass Schlafwagendiener 400 Stunden im Monat arbeiten mussten. Die Männer seien zudem einem permanenten Rassismus ausgesetzt gewesen. Auch im Roman eint die herablassende Behandlung der Schlafwagendiener die bunte Gesellschaft an Bord. Das literarische Railroad-Movie erinnert mit seiner exzentrischen Belegschaft ein wenig an den Mord im Orient-Express. Allerdings steht hier kein Verbrechen, sondern die bösartige Abwertung, die Ungerechtigkeit gegenüber dem Personal im Mittelpunkt. Das ist heute verglichen mit damals ganz anders, erzählt Angela Cox. Sie ist Betreuerin in einem der 20 silbergrauen Waggons des Canadian. Der Canadian ist das Pendant zu seinem eleganten Vorgänger vor 100 Jahren. So wie dieser verbindet er ebenfalls Toronto mit Vancouver.
Much different. Yeah, I've been here for
ziemlich anders. Ich arbeite hier seit 24 Jahren und habe nie so etwas erlebt. Heute heißt der Job leitender Service-Mitarbeiter. Und in dieser Position kann man im Schlafwagen oder im Speisewagen arbeiten.
Baxter wird wie seine Kollegen von den Reisenden grundsätzlich nur George gerufen. Er torkelt zwischen Sekundenschlaf und gehorsamer Erfüllung fremder Wünsche dahin.
Er entschuldigt sich für den verschütteten Kaffee. Er will vermeiden, dass ihn, wenn er in Winnipeg aus dem Zug steigt, eine böse Überraschung erwartet, dass man ihn nach oben beordert und ihm Strafpunkte aufbrummt. Und außerdem hängt das Damoklesschwert aller Schlafwagendiener über ihm, entlassen zu werden, wegen einer Lappalie, die er verbrochen hat oder auch nicht.
Gegen Ende seiner Reise gerät der Zug in eine Schlammlawine in den Rocky Mountains. Dort hängt er tagelang fest. Baxters Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Mitten in Montreal steht eine unscheinbare Kirche. Eine Tafel an der Außenwand erzählt von den Ehefrauen der Schlafwagendiener. Sie haben zur Gründung dieser Union United Church beigetragen. Weiter heißt es auf der Tafel, dass Sidney Poitier, Desmond Tutu und Nelson Mandela Besucher der Kirche gewesen sind. Oscar Peterson hat 11 Jahre lang im Nachbarhaus gewohnt und da seine ersten Klavierstunden genommen. Wohl nicht zufällig, denn, was die Tafel nicht verrät,
Oscar Peterson, who's a famous Canadian jazz pianist, his
der Vater von Oscar Peterson, dem berühmten kanadischen Jazzpianisten, war auch Schlafwagendiener gewesen und hatte großen Ehrgeiz in seinen Sohn gesetzt.
Die kanadische Schriftstellerin Suzette Mayer und ihr Roman Der Schlafwagendiener, den hat Anne Emmert aus dem Englischen übersetzt und erschienen ist das Buch im Verlag Klaus Wagenbach für 25 Euro.